einsetzen konnten. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten gerne Jesus sehen. Philippus kommt, sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Und wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Erstens, was sehen denn die Griechen bei Jesus? Hier ist also von in der Mehrzahl gesprochen Griechen, also ich denke immer zwei. Ja, zwei ist ja auch schon die Mehrzahl, oder? Können auch vier oder sieben gewesen sein, aber 100 oder 1000, das kann ich mir nicht schwer vorstellen. Ja? Also ich bleibe gerne so bei zwei, bei meiner inneren Vorstellung, dass diese Griechen kommen und Jesus gerne sehen wollen. Ich muss ein bisschen ausholen, ja. Griechisch, die Sprache, war damals die amtliche Verkehrssprache im Römischen Reich. Von Nordafrika über Israel, Kleinasien, heutige Türkei, bis hin zum Römischen Reich. Und wie weit es sich ausgestreckt hat, hier nach Germanien, ich weiß nicht, wo ist der Limes hier in der Gegend? Hier nicht, ne? Bei uns hier nicht. Also hier sind die nicht hingekommen, die Römer. Da war Gott davor. Gut. Und jetzt gab es natürlich jüdische Menschen, die Griechisch sprachen. Ja? Diese Amtssprache. Aber hier ist von Griechen die Rede. Das heißt, das sind Griechen, die aus Griechenland nach Israel kamen und jetzt Jesus sehen wollten. Das sind also Heiden, die Goyim. Die Goyim sind die Völker, die nicht zu Israel gehören. Wir alle sind Heiden. Aber durch Jesus sind wir aufgepfropft und dürfen dazugehören zum Volk Gottes. Aber im Grunde genommen sind wir Heiden, Christen. Und dann gibt es noch Menschen, die aus dem jüdischen Glauben zum christlichen Glauben gekommen sind. Das sind dann Juden, Christen. Ja? Und hier wird, dass jetzt also aus fremden Völkern Menschen zu Jesus kommen, da wird der Satz wahr, der einen Vers vor unserem Abschnitt steht. Da sagen die Pharisäer: Siehe, alle Welt läuft ihm Jesus nach. Das bewahrheitet sich jetzt schon in dieser nächsten Begegnung. Wer von euch macht gerne Kreuzworträtsel? Na, jetzt müssen wir mal die Hände hochgehen, oder? Und Sudoku dazu, ja? Bitte, also. Nicht? Wir machen mal eine Sudoku-Meisterschaft hier. Das wäre was, ja. Dann möchten wir sehen, wer mich übertrifft. So, ja. Und dann wird im Kreuzworträtsel verlangt, Griechen, ja. Und dann schreibt ihr dahin Hellas. Für Griechenland, ja. Hellas. Das sind die Hellenen aus Griechenland. Und die Hellenen und Hellas, das war eine Hochkultur. 500 vor Christus waren die schon so gebildet, die Jungs, ja. Plato, Aristoteles, der Satz von Thales, nicht, der uns dann in Mathematik so gestriezt hat. Und der Pythagoras, ja, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ne? Einzige, was man so behält. Abraham plus b Abraham, willst du nämlich mal c Abraham. So ungefähr haben wir uns das gemerkt. Ja? Und unser Denken, jetzt hier heute, ist vom Griechischen durchsäuert, wir sind durchgeprägt von diesem griechischen Denken. Ihr lieben Frauen, wenn ihr zu eurem Spezialarzt geht, wo geht ihr dann hin? Wie heißt der Arzt? Gynäkologe. Warum? Weil ihr eine Gynä seid, eine Frau. Und der sich mit dem Frauenkörper beschäftigt, ist der Logo. Also die Rede und die Forschung über die Frau, über den Frauenkörper. Das ist ein Gynäkologe. Griechisch. Ja? Hat schon mal jemand eine Gastritis gehabt? Was tat dir dann weh? Der Magen, der Bauch. Gastea ist der Bauch. Ich weiß gar nicht, Schwangerschaft heißt auch sowas Ähnliches. Also, ne? Hat ja auch was mit dem Bauch zu tun. Also die Gastritis, auch aus dem Griechischen. Und in der Landwirtschaft, wer hat einen Garten? Nö, das denke ich doch. Ne? Ja. Und dann hat man mit der Biologie zu tun. Warum? Bios ist das Leben, das natürliche Leben, das, was man sehen und erforschen kann. Und Logos ist immer die Rede, die Lehre, das Wort und so weiter. Ja? Das kommt man zu Biologie. Ne? Oder heute sehr modern, ist ja alles ökologisch. Ökologischer Landbau, ökologisch isst man. Oder sowas weiß ich. Ne? Öko, die Vorwürfe. Kommt von griechischem Oikos. Das ist das Haus, die Hauswirtschaft. Wir kennen das von der Ökonomie und von der Ökumene. Das darf man ja nicht miteinander verwechseln. Ökumene kommt von Oikos und das heißt die gesamte bewohnte Erde. Und die Ökonomie, naja, hat damit zu tun, was man so wirtschaftlich herstellt und dann gut verkaufen kann. Ne? Also auch Hauswirtschaft, wirtschaftlich, Öko. Und ihr seid ja hier, also alle, die in Philippsthal wohnen, ne? Ihr seid ja die Griechen von Natur aus. Philipp, das war der Kurfürst, oder? Der Hessische, oder? Wer war das? Philipp? Und Philippsthal, was heißt denn Philipp auf Deutsch? Der Pferdefreund. Ja, danke. Da ist ein Gebildeter unter uns. Und der ist hier durch dieses Tal gegangen und hat gesagt, also das ist ja wunderschön hier, das ist meins, Philippsthal. Das gehört mir. Vielleicht hat er auch schon das Salz gerochen, ich weiß ja nicht, damals im 18. Jahrhundert oder wann ging das Salz hier los? 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Ja. Viel früher. Na, guck mal. Da hat er schon gesehen, was hier für ein Konzern später mal sein kann. Ja, Philipp ist der Freund, der Pferdefreund. Jetzt machen wir ein bisschen Liturgie. Ihr singt alle Griechisch. Wunderbar. Kyrie ist der Herr. Und Eleison heißt erbarme dich. Wir singen Griechisch im Gottesdienst. Ich will euch das aber bloß mal ein bisschen so nahe bringen, ja? Wie sehr wir vom Griechischen durchkämpft und durchkämpft sind. Leider ist dann auch nicht alles gut, was da durch Griechisch reingekommen ist. Zum Beispiel der Ausdruck der Seele. Ja? Und dann flattert die dann so am Ende. Also das ist ein Denken, das hat mit dem christlichen Glauben wenig bis gar nichts zu tun. Im Alten Testament steht dort Nefesh und das ist die Gorge hier. Muss ich mal dran denken, wenn da bestimmte Vögel, wenn ich so einen Fisch fressen, ne, schmeißen die den hoch, den Hals. Und dann lugst du hier durch. Ne? Also durch die Kehle geht alles durch, was wir zum Essen und zum Leben brauchen. Nefesh, das ist im Hebräischen die Seele. Aber das hat viel was Praktisches mit dem Leben zu tun, als nur, dass es da irgendwo was Flatterhaftes gibt. Ne? Vor ein paar Tagen wurde der alte Defa-Film nochmal gezeigt, das kalte Herz. Kennt das jemand? Nee? Der Gebildete unter uns, der was sagt, ja, das kalte Herz, ne? Und da ist dieser Müllers Sohn, der gerne mehr Geld machen möchte und so weiter, der geht da zu dem Erwin Geschoner gespielt, dieser Riese, ne? Und dann sagt er, ja, gib mir dein Herz nicht. Und dann nimmt er das raus, hängt es da an die Wand, da hängen noch andere Herzen, blub, 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 die posieren dann und er hat sich einen Stein rein. Ja. Und dann wird er so ein eiskalter Unternehmer, schmeißt er die Leute raus und sieht nur noch aufs Geld. Das kommt viel näher dem, was der christliche Glaube mit der inneren Person, ne? Paulus sagt, spricht vom inwendigen Menschen. Und von dem Herz, das uns regiert. Das kommt viel näher dem christlichen Glauben als die Seele. Gut, der Ausflug ist beendet. Aber die Griechen, wenn die hier so genannt werden und dass sie gerne Jesus sehen möchten, dann haben wir das im Hinterkopf. Das sind die Gebildeten, das sind die Denker, das sind die Philosophen. Und vielleicht kommen die zu ihm und sagen, oh Jesus, wir wollen mal ein bisschen nur sprechen über das Leben und über das Sterben und über den Tod. Was denkst du denn so darüber? Also wir haben ja unsere Auffassung. Aber was denkst du denn so? Interessiert uns mal. Wir machen mal so ein kleines Stammtischgespräch mit dir. So denke ich, müsste man sich das vorstellen, wenn die Griechen gerne Jesus sehen wollen. Ein bisschen sprechen. Sie fragen nicht wie der reiche Jüngling, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme. Ja, der reiche Jüngling weiß, man muss irgendetwas tun. Oder der Kerkermeister in Philippi. Philippi, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist eine sehr konkrete Frage an Jesus und darauf wird er dann auch gut antworten können. Aber hier so Larifari, Vielleicht wenden sich die Griechen auch gerade an Philippus, weil das ist ja ein griechischer Name. Ja? Sie haben vielleicht ein Vertrauen zu dem. Wenn der Philippus heißt, wird er uns Griechen ja verstehen, damit er uns dann mal nahe an Jesus heranbringt. Aber wir merken schon, das ist so ein kleiner Nebengedanke, die Mission beginnt hier am Herzen Jesu. Ja? Die Griechen kommen zu Jesus und werden durch andere Jünger zu ihm gebracht. Die Missionsgeschichte war ja Jahrhunderte davon geprägt, dass aus Europa und Nordamerika Missionare ausgesandt wurden. Wissen Sie, wie der erste Missionar hieß, der von den Herren oder Brüdern ausgesandt wurde? Da habe ich mir gemerkt, das Wenige, was ich mir aus dem Studium gemerkt habe. Ziegenbalg. Den Namen konnte ich mir merken. Ja, Ziegenbalg war einer der ersten, der danach Ostasien irgendwie ausgewandert ist, ne? Oder Indien. Und die Jungs haben damals immer eine Holzkiste mitgenommen. Warum? Weil sie nicht wussten, ob sie lebendig nach Hause kommen. Das war der Sarg, den sie mitgenommen haben, wenn sie ins Missionsfeld gingen. Also immer äußere Mission, die Leute fuhren raus. Seit 2015 kommen die Menschen zu uns. Habt ihr hier irgendwie so ein Aufnahmelager, oder? Nee, nicht. Gut, dann müsst ihr doch noch ein paar Kilometer fahren, um Menschen aus anderen Erdteilen zu Gesicht zu bekommen. Aber immerhin, in den größeren Städten begegnet man den Fremden auf Schritt und Tritt. Was noch auffällt, die Griechen kommen, werden ihre Fragen los, bekommen aber gar keine Antwort direkt. Es geht gar nicht mehr um sie. Es ist ähnlich wie bei dem Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3, und der Samariterin am Brunnen, Johannes 4. Die kommen auch zu Jesus, kommen mit Jesus ins Gespräch und mit einmal sind diese Personen wie vom Erdboden, ja, die verschwinden so in der Versenkung. Es geht gar nicht mehr um diese Person, sondern es geht um das, was Jesus sagt. Das könnte ein guter Hinweis sein. Wir sind mit unseren Fragen, mit unseren Problemen, mit unseren Anliegen Jesus sehr, sehr wichtig. Aber in der Begegnung mit ihm merken wir, so wichtig sind wir auch wieder nicht. Es geht nachher gar nicht mehr um uns. Es geht um Jesus. Das ist mein zweiter Punkt. Wir sehen Jesus allein. Und das in Ewigkeit. Und so spricht Jesus im Folgenden erstmal nur von sich. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das Johannesevangelium ist schon ein eigenes Evangelium. Nennt mir doch mal bitte die Weihnachtsgeschichte vom Johannes. Also wenn wir nur Johannes als Evangelium hätten, gäbe es keine Krippenspiele zu Weihnachten, keine Herbergssuche, nichts, gar nichts, hätten die Kinder aufzuführen und wir hätten nicht zu sehen. Es wäre sehr, sehr einsam. Johannesevangelium besteht, also die Weihnachtsgeschichte besteht aus vier Worten. Das Wort ward Fleisch. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte bei Johannes. Das Wort ward Fleisch. Etwas dünn für uns, die wir das anders gewohnt sind. Und noch so eine Eigenart des Johannesevangeliums, wenn es am Ende von der Kreuzigung Jesu spricht, dann spricht es von der Erhöhung. Wenn wir Erhöhung und Verherrlichung denken, dann denken wir ja an, also Verherrlichung, das ist im Himmel irgendwo. Und die Erhöhung ist doch Auferstehung und Himmelfahrt, ne? Dass Jesus erhöht wird. Aber Johannes meint, die Erhöhung geschieht über das Kreuz. Wir kennen einige bildliche Darstellungen, wo die drei Kreuze sehr, sehr hoch sind, ja, und die Männer dort oben tatsächlich so über dem Erdboden praktisch schweben. Bei Johannes erfolgt die Erhöhung Jesu über das Kreuz. Das heißt, keine Erhöhung ohne das Kreuz. Keine Auferstehung ohne den Tod. Kein Ostern ohne Karfreitag. Aber auch kein Karfreitag ohne Ostern. Ja, auch andersrum nicht. Kein Kreuz ohne Auferstehung. Kein Leid, kein Tod ohne das neue Leben. In dieser Erhöhung über das Kreuz vollendet sich die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Kleine Nebenbemerkung. In der katholischen Kirche ist häufig das Altarkreuz ein mit dem Leib Christi behaftetes Kreuz, ein Kruzifix. In der evangelischen Kirche in der Regel, ja, ist es ein nacktes Kreuz. Katholiken wollen mehr den Tod betonen und die Evangelien wollen mehr die Auferstehung. Das Kreuz ist da, aber es ist leer. Jesus ist auferstanden. Wir glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Aber das nur so nebenbei. Jesus theoretisiert nicht über seinen Tod, sein Sterben und Auferstehen, sondern er zieht wie so oft ein Gleichnis herbei aus dem bekannten Umfeld seiner Zuhörer, was sie verstehen können und was sie dann vielleicht durch Bedenken und vielleicht auch durch eigene Leben dann besser verstehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Also alle Kartenbesitzer und so könnten jetzt nach vorne kommen, wir könnten den Platz tauschen. Ja? Alle, die ihr viel mehr Bescheid wisst, wie man Tomatensamen heranzieht oder anderes. Wir haben zwar auch einen Garten, aber den grünen Daumen überlasse ich gerne meiner Frau. Ich gieße dann und mähe den Rasen und baue eine Solardusche. Ja, seit 3 Jahren können wir mit warmem Wasser im Garten duschen. Das ist natürlich was Schönes. Nicht immer. Wenn die Sonne nicht scheint, ja, dann ist es schlecht. Und im Moment ist zum Glück das Wasser noch nicht angeschaltet. Also man muss noch nicht im Moment. Übrigens, ich bin ein sehr kluger Bauer. Wisst ihr das? Nach dem Sprichwort, ich ernte ganz kleine Kartoffeln. Der dumme Bauer hat ja die großen. Also ich bin ein kluger Bauer, ja. Und wenn Jesus uns solch einen Vergleich gibt, mit dem Weizenkorn oder ähnlich, ja, dann müssen wir bei ihm immer darauf achten, dass das kein lapidares Bild ist, das sich irgendwie austauschen lässt, sondern jetzt kommt etwas Entscheidendes. Jesus benutzt aus unserem sicht- und erfahrbaren Umfeld etwas und stellt damit etwas Nicht-Sichtbares in der Welt Gottes und Jesu uns dar. Wir haben so etliches in unserer Umwelt, ne? Die Schmetterlingsraupe und die sich dann entpuppt und dann davonfliegt, ne? Ist so etwas oder andere Vorgänge. Und wenn wir das ins Detail anschauen, das Weizenkorn, an anderer Stelle spricht er vom Senfkorn, nicht von dem kleinsten Samenkörner, das man damals kannte. Also ein Same, wenn der nicht in die Erde fällt und er stirbt, wozu ist ein Samenkorn da? Wozu ist eine Kartoffel da? Entweder, dass sie gegessen wird oder dass man sie in die Erde steckt. Und das ist ja das Dilemma in den schlechten Zeiten. Esse ich jetzt das bisschen, was ich hier noch habe, oder stecke ich es in die Erde, um in ein paar Monaten mehr zum Essen zu haben? Ich erinnere mich an ein Bild aus Berlin, Alexanderplatz 1945 oder 1946. Und die Straßenbahnen fuhren damals um den Alexanderplatz so herum, wie so im Kreisverkehr. Und in der Mitte eine große Rasenfläche. Und dann waren dort Männer und Frauen beschäftigt, 45, 46, haben das umgegraben, das Stück Land, und haben da Kartoffeln gepflanzt. Haben jeden Zentimeter in Berlin, nicht, da gibt es ja nicht so viel Freifläche, genutzt, um irgendetwas anzubauen, was essbar ist. Und das ist ja diese Frage, stecke ich die Kartoffel im Mund oder stecke ich sie in die Erde? Ein Glück, dass wir solche Zeiten heute nicht haben. Wir können essen und säen. Das sind ja keine aussichtsreichen Vorgänge, nicht? Ob man etwas in die Erde steckt und das stirbt da. Und dann die Matschkartoffel, nicht beim Kartoffellesen. Oh. Und da so reingreift die Mutterkartoffel. Das ist doch immer sehr schön, ja. Oder? Und Jesus bezieht diese Vergleiche auf sich. Auf der einen Seite wird er als Samenkorn in die Erde gelegt und stirbt. Auf der anderen Seite wird er als Samenkorn auch verspeist, wenn wir ans Abendmahl denken. Im Johannes 6, in der Brotrede, sagt Jesus, Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keine Gemeinschaft mit mir. Dort steht wörtlich, wer nicht mein Fleisch kaut. Und da merken wir schon, das geht da nicht so sehr um das wirkliche Fleisch, sondern man kann auch sein Wort kauen. Wo ist die Dame, die Kindergärtnerin, ja, hat erzählt, wie sie versucht hat und wie das alttestamentliche Wort unverdaulich war in vieler Hinsicht. Ne? Bis sie dann auf ein Wort gestoßen ist, das ihr tatsächlich etwas Geschmack gegeben hat und ihr geholfen hat. Und so ist manchmal mit einem Wort, das wir so am Anfang nicht richtig verstehen. Ne? Also sagt Luther, wenn ich an einem Wort vorbeikomme, das ich nicht so verstehe, dann ziehe ich den Hut und gehe anschließend weiter. Luther in seiner bildlichen Sprache. Ja? Er lässt das Wort stehen als das, was es ist, nämlich Gottes Wort. Aber wir verstehen ja nicht gleich immer alles. Und er sagt, zum späteren Zeitpunkt vielleicht wird mir das der Herr klar machen. Jesus kommt um sein Sterben nicht herum. Und er will es ja auch gar nicht. Und sein Sterben bekommt hier Jesus gleich zweimal zu benennen. Einmal, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, ja, es ist stirbt. Und wenn es aber er stirbt, ne? Ohne Vergleich, wenn Jesus nicht stirbt, das ist mir aufgegangen jetzt in der Vorbereitung, bleibt er allein. Es gab mal einen Film, wo dargestellt wurde, das kann man ja im Film sehr gut machen, dass der Teufel in Form einer Engelsgestalt, als er am Kreuz hängt, bittet, dass er doch herunterkommen soll. Und dann ne, steigt Jesus so vom Kreuz und er bleibt gleichzeitig am Kreuz hängen. Ne? Und dann lebt Jesus ein ganz normales menschliches Leben. Heiratet hat, ich weiß nicht, eine Kinderschar von 6 oder 12 Kindern um sich. Ne? Und dann denkt man schon, das passt irgendwie nicht, ne? Bis er dann auf dem Sterbebett liegt und der Petrus kommt zu ihm, ein alter Tatterkreis, ja. Und dann merkt man, wenn das mal so in einer anderen Richtung gespielt wird, merkt man, das geht gar nicht. Wenn Jesus ein ganz normaler Mensch wäre wie wir, würde das für uns überhaupt nichts austragen. Wenn er nicht stirbt, bleibt er allein. Ohne uns, das wäre ein Dilemma für uns. Wir hätten keine Chance, in irgendeiner Weise gerettet zu werden. Und wenn er stirbt, allein, auch ohne den Auftrag des Vaters zu erfüllen, wäre er auch ohne den Vater in dieser Welt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Er wäre der einsamste Mensch. Er wäre der, weiß ich nicht, wie man das überhaupt bezeichnen sollte. Man kann mal auch in die andere Richtung denken, um sich deutlich zu machen, was das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist. Wenn er aber den Auftrag des Vaters erfüllt, dann bringt er viel Frucht. Ich habe euch mal die Zahlen mitgebracht. Das Christentum in der Welt hat etwa 2,3 bis 2,4 Milliarden Anhänger weltweit. Es gibt einen Rückgang in Europa und Nordamerika, aber ein Wachstum in Afrika. Als zweites der Islam, ca. 1,9 bis 2,0 Milliarden Anhänger, schnell wachsend. Der Hinduismus 1,1 bis 1,2 Milliarden, Buddhismus ca. 400 bis 500 Millionen und das Judentum ca. 15 bis 18 Millionen. Wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt wird, bringt es viel Frucht. Sprach Jesus bisher nur von sich, was mit ihm passiert, wenn er in die Erde gelegt wird, so nimmt er sich jetzt die umliegenden Zuhörer in Augenschein. Alle die, die gewillt sind, ihm nachzufolgen. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Das wäre mein dritter Punkt. Wir sehen Jesus und uns. Jesus zieht jeden, der zu ihm gehört, in einen ähnlichen Vorgang hinein, nämlich in das Sterben, um zu leben. Hier geht es nicht in erster Linie um Frucht. Frucht im Sinne des ewigen Lebens entsteht nur durch Jesus selbst und indem man ihm das anerkennt. Ja. Hier geht es um uns und unser Leben in Ewigkeit. Ich möchte sagen, wir kommen nicht ungebrochen in den Himmel. Wer meint immer gerade und aufrecht durchgehen zu können und nie Probleme zu haben, nicht, der marschiert wahrscheinlich nicht ab. Nur wer stirbt, wird auferstehen. Denken wir an den Lazarus. Der war mehr als hinüber. Und den weckt Jesus auf. Wenn jemand nicht sterben will, wie will der denn auferweckt werden? Ist er nicht nötig? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sagt Jesus. Ein Gesunder kann sich selber helfen, muss sich auch gar nicht geholfen werden. Und wer immer meint, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und nie Probleme zu haben, dem biete doch mal deine Hilfe an. Der sagt, Dankeschön, brauche ich nicht. Komm alleine zurecht. Ne? Wie sagte meine Mutter immer, Berlinerin, macht alleine, das macht alleine. War eine Angestellte in ihrem Haus, im Haushalt ihrer Eltern. Jesus kann nur Tote erwecken. Der Tod ist unverzichtbar, um ins Leben zu kommen. Ich möchte mal so definieren, ein Christ ist ein Mensch, der Jesus nötig hat. Alle, die meinen, ohne Jesus leben zu können, deren Ende möchte ich nicht teilen. Aber Vorsicht, wir müssen jetzt nicht rumgehen und sagen, das ist einer, der geht ab in die Hölle. Das weiß ich jetzt schon. Ja? Und der hat vielleicht eine Chance. Ne? So gehen wir nicht durch die Welt. Wir sind nicht die Richter. Wir sitzen nicht auf dem Richtstuhl Christi. Es ist der Richtstuhl Christi, das wäre auch nochmal eine eigene Predigt wert. Und zum Schluss kommt noch für uns, die wir mit Jesus leben und gehen, eine dicke Verheißung. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Man kann auch übersetzen, wenn jemand mir dient, der soll mir folgen. Nicht als Muss, sondern einfach, ja, weil ich habe ein Stück gefunden bei Markus oben. Komm her. Ja, ich binde mich. Und dann binde ich mich. Komm her, du bist doch scharf, also ran. Ja? Binde ich mich an dich. So, und jetzt trennt uns mal ein. Ne? Wir können jetzt nur noch zusammengehen. Wer mich sieht, sieht ihn. Und wer ihn sieht, sieht mich. Halleluja.
Vor ein paar Tagen habe ich einen älteren Herrn abgeholt mit dem Auto. Und als wir dann vor dem Objekt waren und er aussteigen wollte als Beifahrer, hat er seine Tasche genommen, was er da so hatte, ja, und stieg aus und hatte sich nicht abgeschnallt. Ich sah, also abschnallen möchten Sie sich bitte noch, sonst nehmen Sie ja mein Auto auf den Rücken, das wäre nicht so schön. Ne? Abschnallen, die Verbindung lösen, das ist das andere. Also mit Jesus verbunden sein. Martin Luther sagt, wieder in seiner unnachahmlichen Sprache. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das mache ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi. Wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als sie. Aber ich halte meinen Herrn fest und er wird mich durchziehen. Er wird mich durchziehen. Und bitte, wenn wir nicht mehr halten können, wir kommen in solche Situationen, dass wir auch nicht mehr halten können, dann hält er uns auch noch fest. Ja, aber wenn wir bei Jesus bleiben wollen, dann hält er uns. Das ist die gute Nachricht. Ich fasse zusammen. Was sieht man bei Jesus? Was sehen die Griechen bei Jesus? Es geht ihm mehr um einen Gedankenaustausch, aber Jesus macht ihnen deutlich, es geht um Leben und Tod oder Tod und Leben. Und zwar ewiges Leben. Wir sehen, Jesus allein war unser zweiter Punkt. Jesus vergleicht sich mit dem Weizenkorn. Er stirbt und bringt viel Frucht. Und auch für uns ist unverzichtbar, dass wir nur durch den Tod zum Leben kommen. Und das Dritte, wir sehen Jesus und uns. Wir sind mit ihm im Glauben zusammengebunden, verbunden. Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus nötig hat. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist und uns so viel lehrst, Herr, dass wir erfahren können, wie du es mit uns meinst. Und hilf, dass wir durchhalten, dass wir an dir dranbleiben. Danke, dass du uns in den entscheidenden Phasen unseres Lebens hältst, wo wir nicht mehr die Kraft und den Mut aufbringen, dich zu halten. Wir danken dir für dein Leben, das nicht mehr durch den Tod beendet werden kann. Und dass du uns damit hineinnimmst. Danke, Herr. Wir preisen dich. Amen.